Und da hocke ich jetzt mit dem Thomas van Es, schreibt man, aber man sagt es wahrscheinlich holländisch ein bisschen anders, oder?
Ja, ein bisschen anders.
Wie sagt man?
Van Es.
Van Es?
Ja.
Da tut man das Essen so ein bisschen lispeln, oder?
Ja, so ein bisschen, ja.
Ja, ja so. Thomas, geboren in Zürich. Sag mir es.
Zürichsee.
Zürichsee, das ist in Holland.
Genau,
und
ja.
Und dann bist du als kleiner Bub mit deinen Eltern in die Schweiz gekommen. Über das reden wir sicher nachher ein bisschen. Zuerst möchte ich natürlich wissen, wie würdest du einem 5-Jährigen deinen Beruf erklären?
Ja, eigentlich relativ simpel. Ich versuche, Kaffeemaschinen zu verkaufen an unsere Partner, dass die nachher das entsprechend auch so weiter verkaufen können und wir noch mehr Maschinen produzieren können.
Du bist Air Sales Manager für Russland, GUS und Frankreich.
Genau.
Ist ja Frankreich jetzt neu dazugekommen, weil Russland im Moment nicht so ein Markt ist, wo sich viel verkaufen lässt?
Ja, das ist ja so ein bisschen dazugekommen, weil es gerade in Russland eher schwierig ist, also respektive gar nicht los ist dort draussen. Ja.
Also verkauft ihr aktuell gar kein Gerät nach Russland?
Also wir dürfen da nicht. Es ist verboten. Sanktionslistenmässig sind das Luxusgüter, die dürfen wir nicht verkaufen. Okay.
Du bist 2019, glaube ich, in Thermo Blanco. Oder?
Nein, und, 21.
Entschuldigung, 2021 in Thermplan gekommen und dann relativ schnell einmal dann der Krieg angefangen.
Ja, der
hat ziemlich... Und dann sind die Sanktionen gekommen.
Ja, also ich habe eigentlich Anfangswoche sozusagen die Länder übernommen und Ende Woche ist der Krieg losgegangen.
Was hat das gemacht für dich? So, also jetzt nicht auf menschlicher Ebene, sondern so im Geschäftlichen. Oder? Jetzt kommst du daher, freust dich drauf, da mit Russland Zeug zu machen und so und dann heisst ja... Jetzt ist es doch Frankreich.
Gut, Frankreich ist erst später dazugekommen, aber es ist.
Aber aus dem Grund, oder?
Ja, ja, sicher aus dem Grund raus. Sicher auch zuerst mal ganz ein bisschen perplex. Es war eine Situation, die eigentlich niemand kennt hat. Hier in der Region oder in der Schweiz allgemein. Mhm. Und nachher natürlich sicher auch für die Firma. Da hast du nicht gewusst, was kommt auf dich zu. Es war einfach die Unsicherheit, die Unklarheit die ganze Zeit. Und dann halt immer die Wechsel von wegen, das darfst du jetzt und das darfst du nicht. Selbst darfst du jetzt, selbst kannst du jetzt gleich wieder nicht. Ja, es war ein sehr turbulenter Start für mich in der Thermoplan. Ja.
Hast du manchmal Angst gehabt, du verlierst den Job, weil einfach der Markt nicht da ist, wo du dafür eingestellt worden bist?
Nein, das nicht. Es ist in dem Sinne nicht von Anfang an klar gewesen, dass ich Russland übernehmen werde, sondern das hat sich erst am Anfang dann ein bisschen entwickelt, dass ich das Land übernehmen soll. Und Angst habe ich in dem Sinn nicht gehabt, weil grundsätzlich kann ich ja nichts dafür können. Es ist nicht an meiner Position gelegen und wir wollen ja auch expandieren.
Ja, Firma von dem, dass du nichts dafür hast, ist mir schon klar. Das ist nicht deine Schuld, was ja, passiert.
Gott sei Dank nicht.
Aber mehr so, oder? Weil eben, ich habe gemeint, man wird eingestellt, aufgrund man suchen jetzt jemanden für Russland und dann wird man für Russland eingestellt. Aber es ist offenbar wie so im Bundesrat, man wird zuerst als Area Sales Manager eingestellt und dann wird einem ein Bereich zuteilt.
Schon nicht ganz so. Es ist, glaube ich, die Idee gewesen, dass wir halt vergrössern, unser Team. Mhm. Und durch das bin ich einfach mal reingekommen und dann haben wir gesagt, ja, wir schauen jetzt mal, wo wir den einen Ressourcen abnehmen, unterstützen und mich dann dort reinsetzen.
Okay. Ist das etwas gewesen, wo du gesagt hast, hey, das hätte ich eigentlich noch gerne gemacht, das hätte mich noch interessiert, so das ganze Russland, oder ist das mir etwas gewesen, ja gut, mache ich auch?
Nein, also es war sicher am Anfang eine spezielle Herausforderung gewesen, die ich gehört habe, ich übernehme Russland, weil es ist gleich irgendwo ein Land, wo für uns nicht unbedingt so viele Touchpoints haben, wo wir gerade so mega nah sind. Ich bin einmal zu Russland gewesen in meinem Leben bis jetzt.
Immerhin.
Und ich habe es sicher als Herausforderung angeschaut auch, und weil es halt gleich auch ein grosser Markt ist für uns, für den Thermoplan, ist es natürlich auch spannend gewesen. Was kannst du dort weiterentwickeln und weitermachen?
Mhm. Und du hast jetzt die ganzen Nachrichten und alles ein bisschen anders beobachtet, in der Hoffnung, der Markt geht wieder auf oder die Sanktionen werden aufgehoben, oder ist das eigentlich in deinem Kopf gar kein Thema mehr?
Die Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser ist, ist sicher da. Und das hoffe ich auch irgendwann, lieber früher oder später natürlich.
Ja, aber vor allem für die Menschen natürlich,
oder? Für die Menschen, ja, sicher. Ja. Also ich glaube, dort leiden vor allem die zwei Völker darunter und am Ganzen. Und wenn es nachher dann einfach mal wieder aufgeht, dann sehen wir dann weiter. Und bis dahin ist jetzt halt einfach auch die Situation, weil in Russland haben wir unseren Partner gehabt, der die ganze GUS-Staaten eigentlich abdeckt hat. Mhm. Sprachlich natürlich für uns ein Vorteil gewesen. Jetzt haben wir natürlich den Punkt, dass die anderen Staaten, die in dem Sinne nicht sanktioniert sind, die ja gleich auch noch unsere Maschinen haben, gleich noch Teile brauchen. Also gibt es dort schon auch noch etwas zu tun. Aber, einfach Russland selber noch.
Okay. Und der Partner, der in Russland sitzt, der kann aber jetzt quasi auch das Bindeglied nicht mehr sein, das er vorher war zu der GUS?
Höchstens einfach noch rein sprachlich oder wissenstechnisch.
Okay.
Das ist halt noch vorhanden, aber sonst kommt er keine Teile nichts mehr über, also kann er auch nichts machen dort unten.
Okay, speziell. Ja. Du bist mal Chef von der Sprungschanze in Einsiedl, also Geschäftsführer.
Ja, genau, ja.
Wie wird man Geschäftsführer von einer Sprungschanze? Gibt es, glaube ich, nur eine in der Schweiz, so eine professionelle, wie in Einsiedl, oder?
Ja, das Leistungszentrum, ja, so. Einsiedl oben sicher. Wir haben natürlich Engelberg noch.
Ah, richtig, Entschuldigung, ich bin Engelberger, ich habe noch vergessen. Da bin ich auch schon gewesen. Entschuldigung, tut mir leid, ja.
Aber Zengelberg ist natürlich nur für den Weltcup und für die Wettkämpfe dort um die 2-3 Wochen rum, wo die wirklich aktiv ist.
Eben, das ist immer noch so, oder? Ja. Die ist, ich weiss, ich bin mal, vor vielen Jahren sind wir mal mit einem Schlauchboot quasi die Landerampe oder ab auf der alten Schanze zu einsiedeln.
Ja, mit dem Airboard, ja, genau.
Nein, also, das ist 25 Jahre her. Da haben wir ein Video gedreht, so als 18-, 19-Jährige, wirklich ein Schlauchboot aufblasen und sind nachher dort im tiefsten Winter einfach dort die Rampe drauf, weil die Schanze ja einfach nur für 3 Wochen im Jahr aufbereitet wird, in dem Sinn. Ist das immer noch so?
Also, Zengelberg oben, ja. Das Einsiedeln ist
eigentlich... Und ist ganz Jahresbetrieb?
Nein, ist eigentlich momentan nur Sommerbetrieb, schon immer Sommerbetrieb gewesen. Aha. Es klingt halt komisch, Skispringen ist eigentlich eine Wintersportart, aber 80% vom Training und alles findet eigentlich wirklich im Sommer statt. Weil nachher sind sie unterwegs und sind von einem Land zum anderen Land am Reisen und im Training haben sie nicht mehr wirklich viele Möglichkeiten.
Ja, in einem Interview hat mal ein Skispringer gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, für mich ist Skispringen eigentlich ein Sommersport. Oder? Weil dann sind sie auf dieser Art Grasmatte
landen und
starten. Ist noch spannend. Aber eben, wie wird man Chef von einer Schanze?
Das ist eine gute Frage. Ich habe diese Stelle gesehen, dass sie ausgeschrieben war. Ich bin gerade selber so ein bisschen mich neu orientieren. Habe sie gesehen und habe mich darauf beworben. Und ja, hat zwar zwei andere Kandidaten noch gegeben, aber sie haben sich für mich entschieden. Und habe natürlich durch den sportlichen Background sicher auch etwas ein bisschen mitgenommen, was ich dort umsetzen konnte.
Du hast das 2 Jahre gemacht. Ist das wahnsinnig streng? Ist das eher langweilig? Wie muss man sich einen Alltag von so einem Schanzenchef vorstellen?
Grundsätzlich ist natürlich die Skisprungschanze etwas Spezielles. Es gibt ja nicht wie einen Fußballplatz in jedem Dörfchen. Ja. Also das heisst, es hat einen gewissen magischen Moment oder eine Anziehungskraft. Und dann hast du natürlich sehr viele Leute, die von überall und gerade einsiedeln, ist auch bekannt, irgendwo herkommen und dann auch die Skisprungschanze sehen und dann denken, ja, und sowieso, man weiss, Simon Ammann, immer noch ein Begriff, dort immer fleissig am Trainieren. Von dem her hat man dort natürlich sehr viel Kontakt mit so Leuten und muss ihnen viel erklären. Dann hat man die ganze Trainingsorganisation, die natürlich drüber läuft. Man hat ja nicht nur die Schweizer, die können trainieren, sondern auch internationale oder auch Juniorenabteilungen, die können trainieren. Dann ganze Führungen. Wir haben selber auch noch ein Restaurant oder ein Restaurant dort oben, wo es natürlich auch etwas, ein bisschen Organisation braucht. Und dann geht es natürlich auch darum, um den Unterhalt von der ganzen Schanze immer zu überwachen, zu kontrollieren, auch mit dem Schanzenwart entsprechend schauen, was es gibt. Und ja, das Problem ist auch ein bisschen, die Schanzen einsiedeln besteht schon einige Jahre. Und wir wissen alle, alles, was schon länger besteht, geht irgendwann kaputt. Und das ist halt immer die Herausforderung gewesen, dass man dort auch wieder die entsprechenden Gelder findet. Weil die Schanzen einsiedeln ist natürlich privat
geführt. Aber du hast gesagt, im Sommer ist die Schanze im Betrieb, im Winter eigentlich nicht. Was hast denn du im Winter gemacht?
Ja, Ski gefahren. Nein, schon. Also, wir haben natürlich eben die ganze Planung fängt dann wieder an. Ja. Also eigentlich die Zeit, die du im Sommer mehr geschafft hast, natürlich im Winter immer wieder ein bisschen reduziert. Aber auch im Winter hast du natürlich die ganze Marketingplanung, die ganze Planung, wie es weiter und willst machen, was auf den nächsten Sommer soll kommen. Vor allem eben dann auch die Vorbereitung für bauliche Massnahmen, die du dann hast treffen musst. Ja. Du hast sie ja müssen relativ bezeichnet parat haben, dass dann die Skispringer wieder, wenn es grün war, wieder haben können loslegen und trainieren.
Okay. Also, das heisst, du hast aber trotzdem auch schon deine Sommerferien oder deine Ferien eher in den Winter gelegt, oder? Die grossen, sag ich jetzt mal.
Ja, die grossen schon eher.
Was dir ja eigentlich entspricht, wenn ich so ein bisschen auf deinen Fragebogen schaue, wie viele Skitage hast du? Jetzt, Moment, wir sagen, es ist heute der 6. Dezember, wie viele Skitage hast du schon?
Ich habe erst 4.
Erst 4, ja. Also, das haben andere die ganze Saison nicht, oder? Wo bist du?
Ich war in Davos oben und jetzt letzte Woche bin ich am Flumserberg oben.
Flums ist schon offen?
Die haben aufgemacht.
Okay.
Ja.
Hat das so gut Schnee gegeben?
Nein, aber sie haben Gas gegeben mit der Beschneiung und es hat gut Schnee gegeben, dass es eine kleine Grundlage gegeben hat. Von dem her jetzt passt. Es war ein Lift offen, wo man konnte runterfahren. Okay. Und,
aber für einen Freak hat es einfach müde sein, oder?
Ja, müssen und dürfen natürlich auch. Also wenn das Gebiet aufgeht, dann schaut man schon, dass man oben ist. Und ich habe natürlich auch ich habe einen Skilehrer FK gegeben. Ja. Von dem her ist das für mich auch nicht wirklich jetzt Freizeit gewesen, sondern ich habe
jetzt
auch
ein
bisschen arbeiten. Und dann ist es ein bisschen etwas anderes, wenn man auf einer Piste fahren kann.
Was ist ein FK?
Fortbildungskurs.
Fortbildungskurs, okay. Ein Skilehrer-Fortbildungskurs. Also du Skilehrer ausbilden, um bessere Skilehrer zu werden.
Kann man so sagen? Das kann man so sagen, ja.
Das ist ja noch speziell. Wie hast du die Liebe zum Skifahren entdeckt? Deine Eltern kommen beide aus Holland. Sind das
nicht ganz. Aha. Nein, nicht ganz. Aha. Nein. Also mein Papa ist Holländer.
Jawohl.
Meine Mama ist Schweizerin, aha, ursprünglich aus der Ostschweiz.
Ja, das gehört mir
noch
ein bisschen.
Das gehört mir immer noch ein bisschen, ja. Das wird nicht mehr los. sie hat sich vor x Jahren einmal eine Ferienwohnung gekauft am Blumsenberg.
Ja.
Und erst dann ist dann mal mein Papa gekommen. Und dann sind wir in Holland gewesen. Und dann sind wir dann zurück in die Schweiz, zurück am Flumserberg und haben dort etwa anderthalb Jahre gewohnt.
Ah, okay, also verstanden. Und die Wohnung gibt es noch?
Die gibt es immer noch, ja.
Jetzt schließt sich das Ding, sehr gut. Wie bist du denn so aufgewachsen? Oder gesagt, also deine Eltern haben zuerst in Holland gewohnt, dann sind sie zurück in die Schweiz. In was für einem so familiären Umfeld bist du aufgewachsen?
Also ich war Einzelkind, ja. Noch immer noch. Ich bin halt am Flumserberg, dort weiss ich nicht mehr allzu viel. Ja. Dort weiss von Vätern, dass Mami halt immer permanent mit mir auf dem Schnee ist. Was willst du sonst in einem Gebiet machen, wo du nicht viel sonst rundherum hast? Dann gehst du auf den Schnee mit dem Kleinen. Nachher auf Weggis kam, halt Nachbarn gehabt, die vier Kinder hatten, die jüngste gleich alt war wie ich. Von dem her sind wir dort wie eine grosse Familie eigentlich zusammen aufgewachsen. Und von dem her. Und natürlich Weggis kannst du dich nicht beklagen. Hast im Sommer das Wasser praktisch vor der Haustüre. Mhm. Und im Winter natürlich sehr viel in den Bergen gewesen, sehr viel am Skifahren gewesen. Da hast du also eigentlich zwei Leben, die ich immer gehabt habe, beim Aufwachsen.
Schön, so ja. Muss es sein. Und so Weggis würdest du grundsätzlich empfehlen, so als Wohnort und Aufwachsort?
Auf jeden Fall. Sicher, es ist auch klein. Es hat jetzt nicht da mega den Ausgang oder die Kinos und Foodservice oder was auch immer, das hat es halt nicht. Dafür hast du deine Ruhe. Mhm. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich kann auch mal noch in einer Stadt wohnen. Hat auch seine Vor- und Nachteile. Aber so, wenn ich als Kind zurückdenke, ist da schon eine sehr schöne Zeit gewesen zum Aufwachsen, weil du halt einfach alles hast, Bergen und Wasser um dich herum.
Okay. Was hast du für einen Jahrgang?
87.
87. Bist du sehr früh als Skilehrer tätig war, mit 17, wenn ich richtig rechne.
Ja, noch früher. Ich habe mit 15 habe ich angefangen als Aushilfsskilehrer. Ja.
In den Flumserbergen?
In den Flumserbergen, ja.
Okay. Und bist du auch immer immer dort Skilehrer gewesen, oder bist du auch mal so ein bisschen als Skilehrer durch die Schweiz tingelt?
Nein, als Skilehrer selber nicht. Das hat mich schon immer gereizt. Aber ich habe natürlich während dem Gymi und während dem Studium habe ich eigentlich hauptsächlich den Skischuh gegeben. Mhm. Und dann hast du halt die Wohnung am Flumserberg oben. Mhm. Dann musst du nicht gross schauen wegen Miete oder irgend so etwas. Das ist natürlich sehr praktisch. Und nachher, als ich dann fest angefangen habe zu arbeiten, dann hat es sich auch nicht mehr gegeben, um irgendwo sonst gross Skifahren oder irgendwie in ein anderes Skigebiet zu unterrichten. Aber ich habe gleich jetzt durch die Tätigkeit als Ausbildungsleiter habe ich sehr viele Skigebiete in der Schweiz befahren, halt mit Kurs. Und auch, als ich mit dem Swiss Paralympic Skiteam unterwegs war, habe ich natürlich auch die ganze Welt ein bisschen rumtingeln und rumfahren.
Okay, das müssen wir schnell aufdingseln. Zuerst das mit den Skigebieten, das interessiert mich. Jemand, der viele Skigebiete gesehen hat, natürlich von unserem Berg jetzt mal ausgeschlossen. Was ist denn in der Schweiz das schönste Skigebiet und wieso?
Ja, das, wenn ich den Flumserberg nicht darf sagen, ist es natürlich schwierig. Wo siehst du sonst so viele Seen und grosse Seen,
jawohl,
wenn du am Skifahren bist?
Natürlich, wo?
Sonst ist für mich, glaube ich, eines meiner Favorite-Skigebiete, wenn ich würde sagen, ist Verbier.
Verbier?
Ja.
Okay. Wieso?
Ich finde es recht cool, auch was Off-Piste-mässig dort hast. Du hast natürlich sehr viele Varianten mit dem Quatre Valley, hast noch sehr viele Berührungspunkte. Vielleicht ist es so, dass ich dort noch nicht so viel gewesen bin, wie andere Skigebiete. Und dann ist immer so das, was du noch nicht so viel gesehen hast, das gefällt dir noch am besten.
Ja, verstanden. Ja. Und im Ausland?
Im Ausland. Schwierig. St. Anton finde ich immer wieder cool zum gehen. Ist natürlich auch nicht so weit weg von mir. Sonst US-Skigebiete, die haben so ihre spezielle Art. Es gibt natürlich sicher ganz schöne, also Whale Beaver Creek und so, bin ich jetzt selber noch nicht gewesen. Bin jetzt eher an der Westküste gewesen. Aber ich würde jetzt mal so richtig St. Anton gehen, Stanton.
Okay, Stanton. Du bist mit dem Paralympics-Team an die Olympischen Spiele nach Sochi.
Jawohl.
Ist das vielleicht auch ein Grund, dass man dir dann gesagt hat, komm, mach doch du Russland?
Ja, ich weiß es nicht, aber es ist gut möglich, dass das vielleicht einen Bezug gegeben hat, dass ich das Volk ein bisschen kenne. Ja.
Was war denn deine Aufgabe gewesen innerhalb des Paralympics-Teams?
Ja, als Paralympics-Ski-Team, dort bist du eigentlich immer Mädchen für alles grundsätzlich, weil du hast halt dieselben Personen, die überall ein bisschen Hilfe brauchen. Und dann bist du mal der Servicemann, du bist mal der Motivator, du bist mal der Krafttrainer, du bist einfach mal der, der die Stange setzt oder der, der das Material permanent hin und her schleppt. Und sonst ist eigentlich eben Coach eigentlich so das gewesen, aber ich bin auch noch phasenweise Guide gewesen von einem Sehbehinderten. Ja. Das heisst, wenn so ein bisschen einen Pool von Guides, wenn ein Sehbehinderter gekommen ist und gerade einen nicht Zeit hat, dann ist halt ein anderer damit gefahren und dann auch zum Teil Trainer gefahren und so.
Okay. Also das heisst, du bist vorausgefahren und er dir hinterein
genau.
Auf Geräuschbasis, oder?
Ja.
Wie orientiert sich die blinde Person denn?
Also es gibt dann doch verschiedene Kategorien, was Blindheit anbelangt.
Ja.
Also gerade im Schneesport hat's, oder im Skifahren dort hat es eigentlich drei Kategorien. Und dann ist eine Kategorie, wo wirklich die fahren blind. Also die tun auch Brüllen abkleben, dass sie nichts sehen. Und dann hat dann der Guide von hinten dran am Rücken einen riesen Lautsprecher. Und dann heisst es dann einfach Gate. Und dann so werden die dann um die Tür herumgeführt.
Okay.
Und jetzt mit denen, wo ich unterwegs bin, die haben eigentlich noch etwas gesehen.
Ja.
Halt unterschiedlich, aber dann hast du auch geschaut mit der Kleidung sicher. Und du bist auch immer mit Mikrofon verbunden gewesen. Wo du aber nicht in dem Sinn gesagt hast, du, jetzt kommt dann ein Dörli oder so, sondern die sind einmal durch den Lauf durchgerutscht und haben nachher genau gewusst, wo die Stellen sind, wo sie aufpassen müssen. Mhm. Und dann hast du einfach gewisse Szenen gesagt, wo zum Beispiel Achtung Ising oder eben jetzt kommt ein Doppeltor oder was auch immer, jetzt kommt der Sprung hast du dann müssen runterzählen. Und ja, dann vielleicht zum Teil am Schluss noch mal ein bisschen pushen, dass sie dann noch ein bisschen mehr Gas geben über die Ziellinie rein. Ja.
Okay, das braucht Vertrauen, oder? Also jetzt nicht von dir, sondern von dieser Person, oder?
Ja, definitiv. Aber die sind, wie mit so Leuten einfach allgemein kannst arbeiten, die haben relativ schnelles Vertrauen und dann, die wollen Skifahren.
Ja.
Und dann meistens ist es so, dass du vorher mehr musst schauen, dass du Gas gibst, weder dass du eigentlich hinterher schaust. Und,
okay. Ja. Wie bist du zu diesem Job gekommen?
Ich bin am Flumsberg früher auch immer am Trainieren gewesen. Und dort hat auch das Behinderte-Team am trainiert, zu meiner gleichen Zeit eigentlich. Und dann habe ich mit dem einen Athleten Freundschaft hat sich das ergeben. Gut, viel älter gewesen natürlich als ich. Und der hat dann auch mit der Zeit mal aufgehört. Und dann hat er gewusst, dass es im Team ein bisschen Veränderungen gibt, dass es ein bisschen Umstrukturierungen gibt. Vorher war es sitzend und stehend gewesen. Und die haben das ein bisschen zusammenführen. Und dann hat er gesagt, du Thomas, du hast doch Sport studiert, du studierst Sport, hast doch den Skilehrer gemacht, hast nicht Interesse. Dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Mhm. Und so bin ich reingekommen.
Okay, das ist cool. Ist das etwas, wo man mehr so auf einer freiwilligen Arbeitsbasis macht, oder ist das auch gezahlt?
Es ist schon gezahlt, aber es hat schon sehr viel mit Freizeit, also Freiwilligkeit zu tun. Also eben, es ist vor allem die Reise und so, die sind natürlich gezahlt. Mhm. Du hast einen Tagessatz, den du bekommst. Mhm. Aber damit hat es sich dann eigentlich. Aber so also als Student und so geht das eigentlich relativ gut. Mhm. Und ich konnte es gut kombinieren, gerade so ein bisschen in den Phasen. Januar war meistens viel Wettkampf gewesen. Und dann konnte ich dort können mehr mitgehen. Und dann im Februar war es eher ruhig gewesen. Dann bin ich in der Skischule gewesen, wenn ich gerade Semesterferien hatte.
Wenn ich einmal mitbekomme, dass wir der Paralympics sind, ist jetzt nicht etwas, was ich am Fernsehen aktiv schaue. Klar, zeigt mir vielleicht mal irgendwie etwas rein, aber sich jetzt das bewusst schauen, wenn irgendwie eben wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften, das ja nicht. Aber wenn das mal passiert, dann habe ich immer so das Gefühl, so, die Leute tun mir fast leid. Oder? So, die grossen Superstars kommen, oder? Brauchen das olympische Dorf, die olympischen Strecken und alles. Oder? Und dann, wenn dann die weg sind und abgereist sind, dann dürfen dann die Leute auch noch kommen, oder? Und quasi so Brosamen zusammensammeln. Ist in dieser Community das Gefühl auch so, oder ist das ganz anders?
Das ist ganz anders. Also, es gibt sicher den einen oder anderen, der sich diesen Gedanken schon macht, aber schlussendlich sind das Sportler, sind Spitzensportler. Und die kommen dann an Olympische Spiele oder Paralympische Spiele an und sagen, so, und jetzt will ich da die Medaille holen.
Mhm.
Und dann ist das scheißegal, was vorher war oder nachher war. Mhm. Und sicher die Wertschätzung in der Bevölkerung oder so ist vielleicht noch nicht ganz so gross. Oder man sieht es ja zu wenig, es wird zu wenig ausgestrahlt, was natürlich sehr schade ist. Aber die leisten auch sehr, sehr viel. Mhm. Und auch auf ihren Sportarten trainieren viel, machen viel. Mit dem Material ist dort halt noch ein bisschen mehr Schlacht.
Mhm.
Und ja, also...
Also das ist ein ähnlicher, gut, ich nehme jetzt nicht an, dass du auch schon Olympisches Spiel gewesen bist, sonst, aber das ist einfach so vom Spiel her eine ähnliche Stimmung.
Das also das, was ich in Sochi erleben durfte, war völlig phänomenal gewesen. Und auch die Zuschauer waren riesig gewesen. Ich weiss noch, dort der Abel, also der normale oder einfach an den Olympischen Spielen, hat es relativ wenig Zuschauer gehabt. Die haben, glaube ich, das Stadion einmal mögen füllen. Mhm. Und wo wir dann dort waren, haben wir es dreimal können füllen, das okay. ganze Stadion. Und das ist natürlich, ja, wenn du natürlich gefühlt 20.000 Leute dort stehen und jubeln auf diesen Tribünen ja. oben. Also da fährt jedem, der ins Ziel fährt, läuft es kalter Rücken drauf. Und das war wunderschön natürlich für die Athleten auch.
Ja.
Weil vorher ist es halt eben eher so ein bisschen im Gedämpften, wenig Zuschauer. Und dann kommst du an so einen Ort an und dann hast du so viele Zuschauer. Und auch eben der Eröffnungsfeier und so, das war riesig gewesen. Also da, das läuft der kalter der Rücken drauf. Und wenn ich jetzt Bilder sehe von anderen Olympics, Paralympics, dann das ist ein Gefühl, das du... Ich weiss eben nicht, wie in Olympischen Spielen sind, aber in den Paralympics habe ich das also wirklich voll gespürt.
Okay. Hat es eine Phase gegeben, wo du auch schon Skiprofi werden
wolltest? Ja, die hat es sicher gegeben, ja. Die hat es mal früher noch gegeben, bis ich etwa so 12 oder 13 war.
Okay.
Und dann hat es dann einfach den Entscheid gegeben, ja, machst Schulische oder gehst halt richtig Spitzensport.
Ja.
Und dort zumal ist das halt noch so ein bisschen Sportgymi und so, ist relativ preisintensiv gewesen. Ja. Und ich habe dann den Entscheid getroffen, zu sagen, nein, ich setze auf die Schule und nicht auf Skifahren. Ja, im Nachhinein denkst du manchmal, ja, schon noch cool, wenn du dann natürlich die Athleten wieder so ein bisschen siehst, wo du früher mal noch so ein bisschen mal auf Regionalrennen und so auch gesehen hast und jetzt halt auf der Weltspitze sind. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Mein Körper ist noch ganz. Ich habe noch nie irgendwie ein Kreuzband gerissen. Mein Rücken ist ganz. Von dem her ist das super. Ich habe dank der Tätigkeit der Skilehrer meine Freude am Sport immer noch. Wenn ich ehemalige Athleten sehe, die praktisch noch vielleicht einmal in der Saison auf die Ski stehen, ich stand, wenn möglich, immer auf der Ski. Also ich habe Freude am Skisport immer noch.
Ja.
Und ich habe gleich dürfen die ganze Welt bereisen mit im Schneesport und vor allem auch Paralympics dürfen erleben. Ich glaube, das ist das Ziel, das jeder Athlet hat, mal an Olympischen oder Paralympischen Spiel dabei zu sein, aktiv. Und ich bin zwar nicht ganz so aktiv gewesen, aber gleich dabei. Mhm. Ich glaube, das ist das Ziel, eigentlich, wo du als Sportler willst, hast eigentlich so weit erreicht.
Gehst du nochmal an Olympische Spiele?
Ich gehe sicher nochmal an Olympische Spiele. Ob ich, einfach als Sportlergang weiss ich nicht, das nehme ich jetzt nicht an, als Trainer, wahrscheinlich weniger. Sicher als Zuschauer und sicher auch mal ein Sommerspiel, das werde ich schon einmal noch erleben und dort den Flair sehen. Okay. Aber ich glaube, das, was ich dort erlebt habe, das wird nie mehr das Gleiche können sein und das wird einmalig bleiben im Kopf.
Das kann man vorstellen. Bist du ein disziplinierter Mensch?
Ja, manchmal mehr und manchmal weniger. Also ich habe so ein bisschen diese Phasen halt, ja, eben, gerade wenn du so vor Gruppen stehst und so, oder auch im Arbeiten, solltest du schon eher diszipliniert sein. Und was dann etwa die Menge ist, auch ein bisschen in der Freizeit, dann nochmal so ein bisschen, ja.
Also machst du Unterschied?
Ja, manchmal ist es halt eben gleich, wenn du so die ganze Zeit so diszipliniert musst sein und auf alles musst schauen, dann geniesst du es auch mal, wenn du einfach ein bisschen das Ganze ein bisschen schleifen lassen kannst. Oder vielleicht die Diszipliniertheit vielleicht jemandem anderen übergeben, der Frau oder so.
Wenn ihr euch fragt, wieso ich Thomas das frage, oder? Weil du ja im Militär die Offiziersausbildung gemacht hast und aktuell S1 bist. Erklärst du noch, was ist ein S1?
S1 ist Chefpersonelles in einem Bataillon. Ja. Also ich bin verantwortlich für alles, was so im personellen Bereich läuft, vor allem auch Ausbildung, Weiterbildung. Aber auch die schönen Szenen, wenn es natürlich um Feiern geht, um so irgendwie Aperos und so Sachen geht.
Jawohl, ja.
Das ist wichtig.
Gut, das ist, Zivilschutz wird das fast noch ein bisschen höher gehalten, aber das ist ja im Militär, glaube ich,
auch
ein Thema.
Aber natürlich auch die unschönen Szenen, wie Unfälle, bei Todesfällen und so, das wäre dann alles ich, wo eigentlich dann der Bataillonskommandant würde unterstützen, wenn das so würde passieren. Ja.
Ist Militär etwas, was dich grundsätzlich fasziniert, oder hast du einfach weitergemacht, weil halt, ja, du bist halt in dieser Maschinerie nicht gewesen.
Ja, also irgendwo am Anfang hat es sicher mal geheissen, Vanis, du machst weiter. Hat es geheissen, ich glaube nicht. Und dann hat es geheissen, ja, mal. Und dann habe ich mich dann gleich für die Offiziersausbildung entschieden und nicht für den Unteroffizier. Und nachher bin ich eigentlich in einer recht coolen Einheit da gewesen, eine recht coole Truppe, gute Vorgesetzte gehabt, wo in dem Sinn nicht unbedingt das Militärische immer im Vordergrund gestellt hat, sondern sehr das Menschliche im Vordergrund gestellt hat. Und das hat mich gereizt und das hat mir auch Spass gemacht. Und durch das ist das auch entstanden, dass ich nachher auch nochmal weitergemacht habe, weil ich einfach eine Einheit bin oder in einer Einheit bin, die nicht alltäglich ist, die vielleicht jetzt nicht gerade so militärisch ist, wie man es sich jemand vorstellt. dann hat es natürlich schon auch seinen Reiz und auch seine Herausforderung natürlich.
Aber wenn du Dienst tust, dann schon auch immer in der Uniform und alles, oder?
Ja. Also wir machen dort schon voll Militär, aber in dem Sinne nicht Kampfeinheiten oder so irgendetwas, sondern wir sind für Kommunikation zuständig. Wir schauen, dass eigentlich über die Berge hinweg das ganze Telefon und Internet funktioniert, dass die im Tal unten sich über die Täler rein können. Ja, austauschen und diskutieren und planen.
Jetzt gehen wir wieder ganz zurück an den Anfang. Hat sich deine Beziehung zum Militär auf irgendeine Art verändert, jetzt wo in Russland und der Ukraine wieder Krieg ist? Hast du da irgendwie eine andere Wahrnehmung oder einen anderen Wunsch als Militär?
Ja, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, finde ich, weil auf der einen Seite bin ich selber aktiv im Militär in der Schweiz, aber bei uns geht es ja eigentlich hauptsächlich um unser Land zu schützen und nicht, dass wir irgendeinen Angriffskrieg machen, natürlich. Und ich finde schon, der Punkt ist sicher auch wichtig, dass man auch das Land versucht zu schützen. Und dort versucht auch die Ressourcen auch zu haben und so. Und ich glaube, es hat dort einfach einen anderen Blickwinkel aufs Militär gegeben, aufs Schweizer Militär.
Das Wort, das ich gesucht habe, der Blickwinkel, ja. Genau.
Und ja, sonst, mir ist schon immer bewusst gewesen, der Krieg ist etwas ganz Schlechtes. Also das kann ich nicht unterstützen, will ich nicht unterstützen. Aber gleich auf der anderen Seite, das Volk oder die Schweiz beschützen, finde ich einen anderen Punkt und den finde ich relevant.
Weißt du, ich meine vor allem so, dass man vielleicht bis zu Kriegsbeginn das Gefühl hatte, ja, hey, wir brauchen doch keine Panzer mehr oder Flugzeuge oder irgendwie so, sondern wenn, dann brauchen wir eine Cyberabwehr oder irgendeine Luftabwehr, wenn überhaupt. Oder, aber was braucht es Bodentruppen? Und jetzt siehst du den Krieg, der wirklich sehr nahe auch ist, oder? Wo genau solche Sachen so veraltete, Anführungszeichen, Militärstrategien zum Einsatz kommen, oder? Also weit weg von einem Cyberkrieg, obwohl der sicher auch stattfindet, oder ein Informationskrieg. Aber trotzdem sind das einfach, es sind Panzer, es sind Bodentruppen, es sind Flugzeuge, es ist Flugabwehr, oder? Und da kann ich mir einfach vorstellen, dass Mengen, die vielleicht vorgefunden haben, das Militär, das braucht es doch so nicht mehr, wie es ist, oder? Dass man sich da irgendwie plötzlich merkt, vielleicht ist es doch nicht so schlecht, oder? Und das hat mich Wunder genommen, ob das bei dir schon, ob das anders ist als jemand, der aktiv im Militär ist und da auch so ein bisschen in die Strukturen hineinsieht.
Ja, eben, ich glaube, du sagst es richtig. Früher haben wir immer gedacht, also ja, in den letzten Jahren gedacht, ja, das Bodentruppenzeug, das braucht man nicht mehr und das gibt es ja nicht mehr. Aber es ist natürlich dann auch immer der Aggressor, der wieder rum ist oder der natürlich mit anderen Mitteln kommt. Und wenn der natürlich mit so Mitteln kommt, dann kannst du noch lange mit Cyber etwas machen. Das bringt dir auch nichts. Schlussendlich musst du gleich auch dagegen heben, weil sonst läuft es rein. Ja, eben. Das ist ein sehr schwieriges Thema.
Ja, auf Weggis wird der Krieg ja nicht kommen, oder? Das ist ja so. Das wollte ich noch fragen, ganz am Schluss. Das habe ich nämlich vergessen vorher. Hast du eigentlich Thermoplan als Weggisser immer so ein bisschen auf dem Radar gehabt als Arbeitgeber oder ist das auch mehr ein Zufall?
Nein, also als Weggisser hast du Thermoplan natürlich immer auf dem Radar. Das ist, seit klein bist du irgendwo und später ist es irgendwo seit Brasilien. Dort hast du so ein Alter gehabt, wo du dann wirklich das noch mehr realisiert hast. Ja. Und natürlich dann auch der krasse Wachstum, der nachher dann auch gekommen ist, der Thermoplan, hast du natürlich immer auf dem Radar gehabt. Und ja, ich habe es nie ausgeschlossen, um mit dem Thermoplan mal anzufangen. Aber ich habe das in dem Sinne auch nicht völlig auf die Fahne geschrieben, dass ich mal muss bei dem Thermoplan arbeiten.
Okay, cool. Thomas, es ist schon vorbei. Danke viel mal. Bist du mein Gast gewesen. Ich wünsche dir, dass du einen Haufen Kaffeemaschinen verkaufst und Thermoplan weiterhin dank deinen Verkäufen der Spitze bleibt und natürlich irgendwie 200 Skitage diese Saison und alle an der Sonne.
Ja, es darf auch mal schneien, ist völlig okay, ist fast besser. Aber danke vielmals, dir einen schönen Tag.
Danke dir und euch daheim, denke daran, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann jetzt den Podcast abonnieren und wieder einschalten, immer am Dienstag am 11 Uhr auf eurer Lieblings-Podcast-App.